Die Frau Fischbauer, probieren Sie die Hand aus oder wollten Sie noch was fragen, bevor wir starten? Es war ein Ausprobieren, glaube ich. Alles klar. Okay. Ja, dann können wir starten.
Ja, die zweite Dame im Stammbaum Jesu, die erscheint, ist Rahab oder wie es im Hebräischen ausgesprochen würde, Rachav. Und die einzige Rahab, die sonst noch in der Bibel vorkommt, ist halt eben die aus dem Buch Josua. Und von daher sind so gut wie alle, wir werden nachher noch eine Ausnahme hören, der Meinung, dass es sich auch bei Matthäus um diese Rahab handelt. Die Geschichte, hauptsächlich in Josua 2, erzählt von ihr, dass als die Israeliten unter der Führung Josuas beginnen, das Land zu erobern, noch vor durch den Jordan Josua zwei Kundschafter nach Jericho schickt, um, ja, ist gar nicht mal klar, warum? Denn Gott hat ja versprochen, die Stadt in die Hände der Israeliten zu geben. Und vielleicht braucht es gar keine militärischen Überlegungen dazu, aber jedenfalls schickt er zwei Kundschafter. Und die Kundschaften eigentlich auch nicht sehr viel aus, sondern gehen sofort in das Haus einer, wie es heißt, Prostituierten namens Rahab. Was sie in gewisser Weise auch etwas lächerlich macht, haben wir, als wir uns damals mit dem Buch Josua befasst haben, haben wir das ein bisschen gesehen. Dass wir offensichtlich nichts Besseres haben als bei dieser zu tun haben, als bei dieser Dame einzukehren und nicht gesagt wird, dass sie irgendwas auskundschaften. Gleich bei Flavius Josephus werden wir sehen, dass er versucht, das etwas anders darzustellen. Der König von Jericho erfährt, dass die beiden Männer sich bei Rahab verstecken oder befinden und will sie ergreifen. Und Rahab entschließt sich, sie auf dem Dach unter dem Flachs, den sie dort hat, zu verstecken und erklärt ihnen auch, dass sie eben gehört hat, wie die Israeliten durch das Schilfmeer gezogen sind und dass Gott ihnen das Land verheißen hat. Und sie sagt von daher, dass sie bereit ist, sie zu retten, aber sie möchten auch dann bitte, wenn Jericho erobert wird, sie und ihre Familie retten. Und dem stimmen die beiden Kundschafter auch zu. Und sagen ihr so auch, sie soll, damit ihr Haus denn dann erkannt werden kann, wenn Jericho erobert wird, eine rote Schnur an das Fenster hängen, als Kennzeichen. Und sie lässt sie dann an einem Seil, das ist im Hebräischen nicht dasselbe Wort, die Schnur, die sie hinhängen soll und das Seil, an dem sie absteigen, sind zwei verschiedene Dinge. Und sie lässt sie dann aus dem Fenster heraus. Und zwar deswegen, wie es heißt, weil ihr Haus sich in der Stadtmauer befindet. Das gab es ja in alten Städten oft, dass die Stadtmauern eigentlich auch Häuser hatten. Und dort wohnte sie also und konnte sie also durch ihr Fenster rauslassen, weil die Stadttore ja verschlossen waren. Und dann kommen sie eben wohlbehalten zu Josua zurück, erzählen davon. Und dann in Josua 6, bei der Erzählung von der Eroberung Jerichos, wo ja die ganze Stadt mit allen Menschen, Tieren, die in ihr sind, vernichtet wird und auch sämtliches Beutegut verbrannt werden soll, damit alles dem Herrn geopfert wird, wird eben Rahab mit ihren Angehörigen, die in ihrem Haus sind, verschont. Die Kundschafter hatten auch vorher als Bedingung gesagt, dass sie nur die retten können, die wirklich bei Rahab im Haus sein werden. Wenn es Angehörige von ihr außerhalb des Hauses geben wird, können sie dafür keine Verantwortung übernehmen, denn wie sollen sie die identifizieren? Und dann heißt es eben, dass Rahab dann weiter in der Mitte Israels lebt. Danach hören wir nichts mehr von ihr in der Bibel. Im biblischen Text sagt heute kritische Exegese, dass es sich bei diesem Kapitel um Rahab möglicherweise um eine zweite Redaktionsstufe des Buches Josua handelt, denn unmittelbar vorher in Josua 1 heißt es ja, in 3 Tagen werden wir den Jordan überschreiten. Und danach, eben in Kapitel 2, gehen die Kundschafter nach Jericho, halten sich da eine Weile auf, müssen dann 3 Tage warten, bis ihre Verfolger zurückgekehrt sind, um zu Josua zurückkehren zu können. Also es müssen mehr als 3 Tage vergangen sein, bis dann der Übergang über den Jordan kommt. Also von daher sind diese Spannungen zwischen Kapitel 1 und 2 da. Und eine Vermutung ist eben auch, dass hier eine versteckte Kritik an Josua geübt werden soll. Denn eigentlich sei das Gebot, wie es auch schon im Buch Deuteronomium häufig kommt, dass alle Kanaanäer vernichtet werden sollen. Und hier wird eine Kanaanäerin gerettet und lebt sogar weiter in Israel. Und es wird durchaus vielleicht von dem Redaktor dieser Schicht, Buches Josua, nicht gut gesehen. Aber wir werden nachher sehen, in der rabbinischen Auslegung gibt es durchaus eine sehr positive Sicht von Rahab. Ja, sehen wir uns zunächst mal an, was Josephus Flavius in seiner Darstellung der jüdischen Geschichte mit Rahab gemacht hat, wenn er die Eroberung von Jericho erzählt. Josephus ist ja etwa zeitgenössisch mit den älteren oder auch den mittelalten Schriften des Neuen Testaments, also etwa zeitgenössisch auch zum Matthäusevangelium. Und da sehen wir auch schon einige andere Schwerpunkte, die er setzt in der Erzählung. Also er schreibt da: Gegen Abend kehrten die Kundschafter in eine Herberge nahe bei der Stadtmauer ein, wo sie auch schon vorher ihr Mahl eingenommen hatten. Damit hat er nämlich im Gegensatz zum biblischen Bericht er wirklich sie etwas auskundschaften lassen, nämlich erstmal eine Weile durch die Stadt gehen lassen und erst dann einzukehren, und zwar auch nicht zu einer Prostituierten, sondern eine Herberge. Auch da diesen Anstoß, dass sie bei einer Prostituierten sind und wer weiß, was sie da mit ihr gemacht haben oder bei ihr gemacht haben. Von daher zieht Josephus die Herberge vor. Und als sie nun über ihre Heimkehr zu beraten anfingen, wurde dem König beim Mahle angezeigt, es seien Leute aus dem Lager der Hebräer gekommen, um die Stadt auszuspionieren. Sie seien bei der Rahab eingekehrt und suchten sich hier möglichst verborgen zu halten. Darauf schickte der König sogleich Häscher ab, um sie festzunehmen. Denn er wollte durch Anwendung der Folter von ihnen erfahren, in welcher Absicht sie gekommen seien. Sobald aber Rahab von der Ankunft der Häscher erfuhr, sie trocknete gerade Flachsbündel auf dem Dache, verbarg sie die Kundschafter unter dem Flachs und sagte den Boten des Königs, es hätten zwar einige unbekannte Gäste bei ihr gespeist, sie hätten sich indes vor Sonnenuntergang entfernt. Wenn man sie aber im Verdacht habe, dass sie der Stadt und dem Könige Schaden hätten zufügen wollen, so werde man sie wohl ohne Mühe einholen können, wenn man sie verfolge. Die Häscher ließen sich von dem Weibe täuschen und dachten an nichts Arges, so dass sie nicht einmal die Herberge untersuchten, sondern sich auf die Suche nach den Spionen begaben, auf den Wegen, die zum Flusse führten und die jene wahrscheinlich bei ihrer Flucht benutzt hatten. Da sie aber nicht die Spur von ihnen fanden, ließen sie von weiterer Verfolgung ab. Als sich nun der Tumult gelegt hatte, holte Rahab die Versteckten herunter und erklärte ihnen, in wie großer Gefahr sie sich ihretwegen befunden habe. Wenn sie nämlich wären ertappt worden, so wäre sie der Rache des Königs nicht entgangen, vielmehr mit ihrem ganzen Hause getötet werden. Sie möchten also dessen eingedenk bleiben und ihr für die jetzige Errettung später Dank wissen, wenn sie in den Besitz von Kanaan gelangt seien. Sie versprachen ihr auch, sich dankbar erweisen zu wollen und schwuren ihr, sie wollten sie und ihre Familie verschonen, wenn sie nach der Eroberung der Stadt alle übrigen Einwohner umbringen würden, wie es ihnen von Gott vorgeschrieben sei. Zugleich rieten sie ihr, sie solle, sobald sie die Einnahme der Stadt bemerke, ihr Hab und Gut und all ihre Verwandten in ihre Herberge einschließen und ein purpurrotes Band vor ihre Tür hängen, damit der Feldherr ihr Haus kenne und es verschone. Denn sie würden ihm sagen, das sei das Haus, in welchem sie gerettet worden seien. Sollte aber einer ihrer Angehörigen in der Schlacht fallen, so möge sie es ihnen nicht zur Last legen. Denn sie würden Gott, bei dem sie geschworen, bitten, sie vor dem Bruch ihres eidlichen Gelöbnisses zu bewahren. Nachdem sie dieses Versprechen geleistet, zogen sie ab, indem sie sich an einem Seile von der Stadtmauer herunterließen. Also soweit das, was in der Bibel in Josua 2 erzählt wird. Und dann geht es weiter mit der Eroberung Jerichos, wo Josephus eben auch zunächst die 6 Tage der Umkreisung der Stadt beschreibt. Und dann geht es weiter. Am 7. Tage versammelte Jesus, das hatte eben auch Josephus hat ja Griechisch geschrieben, und der Name Josua im Griechischen ist eben Jesus, wie auch Jesus. Und der Übersetzer hat sich ja entschieden, das so zu lassen. Und das ist eben nachher auch für die Interpretation der Kirchenväter, diese Namensidentität zwischen Josua, dem Eroberer des Landes, und Jesus von Nazareth, ganz wichtig. Am siebenten Tage versammelte Jesus das Heer und das ganze Volk und verkündete ihnen die frohe Nachricht, dass die Stadt fallen werde. Denn Gott werde noch an dem nämlichen Tage die Stadtmauern von selbst, ohne jede Anstrengung von Seiten der Belagerer, zusammenstürzen lassen. Zugleich befahl er ihnen, sie sollten alle, die sie festnehmen, mit dem Schwerte umbringen, und sie sollten sich weder von Ermüdung noch, muss es heißen, von Mitleid und Milde bewegen lassen, Schonung zu üben. Und dann beschreibt Josephus ziemlich ausführlich, viel ausführlicher als die Bibel, die Vernichtung von Jericho. Nur die Rahab und deren Verwandte sollten sie in Sicherheit bringen wegen des Eides, durch den die Kundschafter sich ihr verpflichtet hätten. Nach diesen Worten stellte Jesus das Heer in Schlachtordnung und führte es auf die Stadt an. Und man zog wieder rings um die Mauer unter Vorantritt der Lade und der Priester, die mit Hörnerschall das Heer zum Sturm anfeuerten. Als sie so siebenmal die Stadt umkreist hatten, standen sie ein wenig still. Und plötzlich stürzten die Stadtmauern ein, ohne dass die Hebräer Sturmgeräte oder irgendeine andere Gewalt gebraucht hätten. Die Hebräer drangen darauf in die Stadt ein und töteten alle Bewohner derselben. Die Rahab aber, nebst den ihrigen, die sich in die Herberge geflüchtet hatten, entrissen die Kundschafter der Gefahr. Und Jesus ließ sie zu sich führen und dankte ihr dafür, dass sie die Kundschafter gerettet habe. Versprach ihr auch für ihre gute Tat den gebührenden Lohn. Bald danach beschenkte er sie mit Ackerland und ließ ihr auch sonst alle Ehren antun. Ja, soweit Josephus in seiner Nacherzählung. Sind da Anmerkungen zu? Herr Müller?
Ja, zur Frage der Profession von Rahab. Welcher Ausdruck ist denn im Urtext genannt? Sind Sie dazu in der?
Rahab Hasumna. Das ist in dem Sinne eigentlich eindeutig, dass es sich um eine Dame, die ihren Körper verkauft,
Also,
handelt.
ich habe es nicht verstanden. Zona?
Sona.
Zona.
Sona. Das ist eigentlich eindeutig, obwohl später auch in der rabbinischen Exegese und in den aramäischen Übersetzungen versucht man sie auch oft zu, das heißt dann Fundekait von Funduk der Herberge, also auch zu einer Herbergswirtin zu machen. Und einer der Ausleger, ich glaube, es war Abarbanel, schreibt dann auch, dass er eigentlich dasselbe, denn normalerweise hätten die Herbergswirtinnen damals in der Zeit sich auch mit Prostitution befasst, oder man hätte das zumindest nicht so genau unterscheiden können. Das hat also schon die späteren Ausleger auch in gewisser Weise gestört. Ja, von daher ist Josephus da, der geht voran sozusagen mit diesem Versuch, diesen Anstoß etwas zu beseitigen. Ja, dann wird Rahab im Gegensatz zu den anderen drei Frauen, die im Stammbaum von Matthäus erwähnt werden, auch noch an zwei anderen Stellen im Neuen Testament erwähnt. Das eine ist im Hebräerbrief in Kapitel 11, wo ja eine lange Liste von Gestalten aus der hebräischen Bibel erwähnt werden, die aufgrund ihres Glaubens gehandelt haben. Und da steht es dann eben auch über Rahab. Aufgrund des Glaubens geschah es, dass die Mauern von Jericho einstürzten, nachdem man 7 Tage um sie herumgezogen war. Aufgrund des Glaubens kam die Dirne Rahab nicht zusammen mit den Ungehorsamen um, denn sie hatte die Kundschafter in Frieden aufgenommen. Und im Jakobusbrief, dem es gerade mehr um Werke als um Glauben geht, heißt es da: Was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung sind und ohne das tägliche Brot, und einer von euch zu ihnen sagt, geht in Frieden, wärmt und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? Willst du also einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Abraham, unser Vater, wurde er nicht aus den Werken als gerecht anerkannt, als er seinen Sohn Isaak auf den Opferaltar legte. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube aus den Werken zur Vollendung kam. So hat sich das Wort der Schrift erfüllt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht, dass der Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Wurde nicht ebenso auch die Dirne Rahab durch ihre Werke als gerecht anerkannt, weil sie die Boten bei sich aufnahm und dann auf einem anderen Weg entkommen ließ? Denn wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ja, und dann haben wir auch noch zeitgenössisch zu den neutestamentlichen Schriften den aus dem ersten Clemensbrief in Rom geschrieben, um das Jahr 96, der auch Rahab erwähnt. Wegen des Glaubens und der Gastfreundschaft wurde Rahab die Dirne gerettet. Denn als Jesus dem Sohn des Navä, das ist die griechische Form von nun, Späher nach Jericho ausgeschickt worden waren, erfuhr der König des Landes, dass sie gekommen seien, ihr Land auszukundschaften. Und er sandte Männer aus, die sie ergreifen sollten, damit sie dann hingerichtet würden. Die gastfreundliche Rahab nahm sie nun auf und versteckte sie im oberen Stock unter dem Flachs. Als sich aber die Leute des Königs einstellten und sagten, zu dir gingen die Späher, die unser Land auskundschaften, hinein, führe sie heraus, denn so befiehlt es der König, da antwortete sie, die Männer, die ihr sucht, kamen zwar zu mir hinein, gingen jedoch alsbald fort und ziehen ihres Weges. Dabei zeigte sie ihnen die entgegengesetzte Richtung. Und sie sprach zu den Männern, sehr wohl erkenne ich, dass Gott der Herr euch dieses Land übergibt, denn die Furcht und der Schrecken vor euch befiel seine Bewohner. Wenn es nun geschieht, dass ihr es einnehmt, so rettet mich und das Haus meines Vaters. Und sie sprachen zu ihr, es soll so sein, wie du zu uns gesagt hast. Wenn du nun uns heranrücken siehst, sollst du alle die Deinigen unter deinem Dach versammeln, und sie werden gerettet werden. Denn alle, die sich außerhalb des Hauses befinden, werden verloren sein. Und sie rieten ihr auch, ein Zeichen zu geben. Etwas Rotes solle sie zum Haus hinaushängen. Damit offenbarten sie, dass durch das Blut des Herrn allen, die an Gott glauben und auf ihn hoffen, Erlösung zuteil werden wird. Seht, Geliebte, dass nicht nur Glaube, sondern auch Prophetie in der Frau war. Ja, soweit also die ersten christlichen Texte, die sich mit Rahab befassen. Sind da Anmerkungen zu? Herr Müller.
Ja, ich stelle mir die Situation mal so vor. Die Rahab wohnt ja in ihrem Mauerhäuschen. Sieht aber wahrscheinlich das Heer der Hebräer entweder von weitem oder irgendwie, sie weiß Bescheid, dass die Hebräer angreifen wollen. Jetzt wird sie praktisch erhöht damit, dass sie also aus Glauben und Gastfreundschaft die zwei Jungs da aufnimmt. Es kann aber genauso gut sein, dass das ein Sicherheitsdenken ist von ihr, dass sie sagt, also falls die die Stadt einnehmen, stelle ich mich jetzt schon mal gut mit denen. Das muss also keine Glaubenssache sein.
Nein, zwingend ist das sicher nicht. Und ich würde auch sagen, gerade heutige moderne Interpretationen würden durchaus auch Rahab schlicht und einfach als Kollaborateurin und Verräterin bezeichnen, die um sich zu retten, auch die übrige Stadt preisgegeben hat. Man kann einen Vers nehmen, den man sozusagen als Glaubensbekenntnis der Rahab sehen kann. Und zwar sagt sie ja in Josua 2, 9, ich weiß, dass der Ewige euch das Land gegeben hat und die Furcht vor euch ist auf uns gefallen, denn wir haben gehört, dass der Ewige die Wasser des Schilfmeeres vor euch getrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordans sind, Sichon und Og, die er mit dem Bann belegt hat. Und wir haben es gehört und unsere Herzen zerschmilzen und wir haben und es ist kein Geist, keine Kraft mehr in uns. Das kann man auch alles, wie Sie vorhin auch sagten, sozusagen als Furcht, dass die Stadt erobert wird, sehen. Und dann heißt es aber weiter, denn der ewige, euer Gott, er ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Und das sehen wir auch nachher sowohl in der christlichen als auch in der jüdischen Interpretation, dass sie ehrlich gemeint oder nicht, kann man immer noch diskutieren, aber sie legt zumindest eine Art Glaubensbekenntnis hier ab und darauf stützt man sich natürlich sehr stark in den späteren Interpretationen. Herr
Ja,
Kaimer.
sehr stark, sehr stark.
Also mein Studium liegt lange zurück, aber ich habe eine Erinnerung, wo es hieß, dass die zerbrochenen Mauern von Jericho als archäologischer Befund eigentlich schon lange vor dem Auszug der Israeliten 1200 oder 1400 vor Christus längst zerstört war. Und dass die schon eigentlich an den Ruinen vorbeigezogen sind. Und dass man halt in viel späterer Zeit diese Mauern, die man vorgefunden hat, irgendwie als Beispiel für den Erfolg des Josua hochgehoben hat. Ich meine jedenfalls, dann ist das vielleicht einfach ein literarischer Text und die Rahab ist erzählt worden, exemplarisch. Ja, ohne wirklichen historischen Befund jedenfalls, ne?
Ja, also da ist man sich heute in der Archäologie und auch zum großen Teil in der Bibelwissenschaft einig, dass die Einnahme des Landes nicht so geschehen ist, wie es bei Josua steht. Und gerade bei Jericho ist es eben wirklich sehr eindeutig, dass es kein Jericho gab zu der Zeit, wo man in etwa die Landnahme, wenn es sie denn überhaupt so gegeben hat, datieren müsste. Und von daher ist es sicher ein literarischer Text, der einerseits eben auch ganz klar sagen will, es wird jetzt nicht, bei Josephus klingt das noch ein bisschen anders, aber der biblische Text beschreibt ja auch keine Schlachtordnung, sondern er will ganz klar sagen, die Mauern von Jericho stürzen ein, weil Gottes will. Es ist nicht irgendein historisches, faktisches Ereignis. Und ähnlich ist es eben auch mit der Rahab. Und da mag schon auch eine Tendenz mitspielen. Es gibt ja nachher noch in Kapitel 9 die Gibeoniter, die ja auf eine andere Weise aber auch sich schaffen, sich zu retten, dass sie nicht vernichtet werden mit all den anderen Kanaanäern. Da gibt es offensichtlich eine Tendenz, die zeigen will, es hat Ausnahmen gegeben. Es sind nicht alle vernichtet worden. Also auch da schon ein gewisses Unbehagen vielleicht mit diesem eindeutigen Gebot. Und von daher denke ich, ist es durchaus gerechtfertigt, das eben als literarischen Text und nicht als historischen Tatsachenbericht zu sehen. Aber auch in dem Kontext kann man sich noch fragen, wie steht Rahab hier da als jemand, der einfach versucht, sein Leben zu retten oder jemand, der eine Glaubensüberzeugung hat. Das, denke ich, kann man durchaus auf beide Weisen sehen.
Ja, und wird sie denn tatsächlich gleich zur Prophetin ernannt?
Sie kommt, meine ich, in einzelnen talmudischen Texten auch als Prophetin vor, was hier im ersten Clemensbrief, da soll es eben daran gehen, was sie vielleicht gar nicht mal selber gewusst hat, wo er eben anfängt, dass das Rote, was sie aus dem Haus hinaushängt, dass das schon ein Hinweis auf die Erlösung durch Jesus ist.
Wobei.
Das ist natürlich eine Interpretation in den Texten. Wir werden es gleich bei Origenes sehen, der macht das noch viel allegorischer. Da kommt diese Technik noch viel stärker raus. Und vielleicht ist auch damit gemeint, weil sie ja eben vorher erzählt, wir haben gesehen, wen ihr schon alles besiegt habt und wir wissen, dass Gott euch das Land gegeben hat. Vielleicht soll auch das als eine Art Prophetie gesehen werden, dass ihr klar ist, dass das passieren wird. Aber es ist sicher nicht klassische Prophetie in dem Sinne.
Also zu den sieben bekannten Prophetinnen, die an für sich genannt werden, gehört sie nicht.
Nein, ich glaube, ansonsten wird das sie wird als Mutter von Prophetinnen nachher gesehen in den rabbinischen Texten, aber ja, ich glaube wirklich in der klassischen Reihe von Prophetinnen taucht sie nicht auf. Als Mutter oder als Ahnin muss man genauer sagen, das sehen wir gleich noch in den jüdischen Texten. Ja, aber auf jeden Fall können wir so ein bisschen sehen, was eventuell auch Matthäus motiviert haben kann, sie in den Stammbaum aufzunehmen, dass wir eben sowohl den Glauben als auch die Gastfreundschaft sehen und was ja im Jakobusbrief sogar dazu führt, dass sie eben neben Abraham gestellt wird und da ist sie nun wirklich in würdiger Gesellschaft, kann man sagen, wenn Jakobus sich entscheidet als Beispiel für Menschen, die Glaube und Werke verbinden, eben gerade diese beiden zu wählen. Er hätte sicher auch noch andere finden können.
Ja, kann man von einer Herbergswirtin Gastfreundschaft erwarten?
Auch das ist eine gute Frage. Aha. Die Gastfreundschaft vielleicht auch in dem Sinne, dass sie eben dann ihre Gäste nicht ausgeliefert hat, sondern also weniger, dass sie ihnen was zu essen gegeben hat. Das wäre sozusagen wirklich ihr Beruf gewesen. Aber ja, sie weisen darauf hin, dass die christliche Interpretation, wie wir sie hier gerade sehen, dass sie doch in gewissen Schritten schon über den Wortsinn wohl hinausgeht. Naja.
Auf welcher Grundlage haben denn die zwei Spione, nenne ich sie mal, haben die denn der Rahab vertraut?
Das Vertrauen war wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, so wie überhaupt noch lebend aus der Stadt wieder rauszukommen. Die hatten nicht viel Wahl, würde ich sagen. Ja. Und konnten eigentlich nur froh sein, dass sie bei jemandem in dem gelandet waren, der sie nicht ausliefern will. Ja, Anita und Katrin, ihr meldet euch immer gleichzeitig automatisch. Also von daher, weiß nicht, wer von euch was sagen wollte.
Wir haben keine Ahnung, warum es so ist.
Nein, weil ihr beide über die Akademie drin seid.
Ja, deswegen. Wahrscheinlich. Ja. Nein, ich wollte nur sagen, dass es einfach auch ein häufiges Motiv ist. Das kommt ja mehrmals vor, dass die Fremden aufgenommen werden und den Fremden Schutz gegeben wird und die nicht herausgegeben werden. Das ist ja wirklich ein Motiv, das mehrmals im Ersten Testament vorkommt. Und von daher glaube ich schon, dass es hier um die um den Schutz der Fremden eigentlich geht. Und dass das auch was damit zu tun hat, also diese Frage, warum die Fremden sozusagen hier auch mit in den Stammbaum des Matthäus kommen. Das hatten wir ja auch schon mal, diese Eingliederung derer, die eigentlich nicht ursprünglich vorgesehen sind. Und ja, wo Gott eben diejenigen mit hineinholt, die eben sich auszeichnen dadurch, dass sie aus der Fremde kommen und selber im Grunde genommen die Hebräer geschützt haben oder Gott geschützt haben, wie auch immer, oder im Gast dann Gott geschützt haben. Das kommt ja häufiger vor, das Motiv.
Ja,
und ich glaube, wichtiger ist als, ja, genau, ja.
Ja, eben wie Lot die Boten Gottes in Sodom bewirtet hat und eben auch sogar um den Preis seiner Töchter bereit war zu schützen. Und dann die wesentlich brutalere Version der Geschichte im Richterbuch, wo der Levit mit seiner Nebenfrau, der in Gibeah landet, ja auch von einem Fremden beherbergt wird und auch der dann seinen Gast nicht ausliefern will, aber die Nebenfrau ja ausgeliefert und zu Tode vergewaltigt wird. Das, in dem Sinne geht die Geschichte in Josua wirklich um einiges besser aus. Ja, dann haben wir Origenes, der für das Buch Josua wohl wirklich der wichtigste Kirchenvater ist, denn es gibt ansonsten in der alten Zeit keine christlichen Kommentare zum Buch Josua, die fangen eher in der Neuzeit an. Und Origenes hat zwar keinen Kommentar, aber Homilien geschrieben, die eigentlich fast genauso ausführlich sind wie ein Kommentar. Und da benutzt er natürlich die allegorische Exegese. Das hat natürlich auch gerade, das macht er immer, aber es hat natürlich auch gerade im Buch Josua den Grund, dass er auch irgendwie mit der ganzen Kriegsdarstellung klar kommen muss und die auf eine andere Ebene heben will. Und da werden wir jetzt eigentlich mit Origenes dann das ausführliche und klassische Beispiel sehen, wie dann Rahab in der alten Kirche verstanden. Also die erste, die Homilie 3, da geht es eben um die Kundschafter, die nach Jericho kommen. Und auch hier haben die Übersetzer sich entschlossen, eben statt Josua Jesus zu schreiben. Unterdessen werden von Jesus Kundschafter nach Jericho gesandt und von der Dirne Rahab aufgenommen. Schließlich wird vom Herrn über die Taufe des Johannes gesagt, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer ihm nicht geglaubt haben, die Dirnen aber und die Zöllner geglaubt haben und getauft wurden. So also erfüllt sich darin auch, dass die Dirne die Kundschafter Jesu aufgenommen hat, durch die sie auch, wie berichtet wird, dem Untergang des ganzen feindlichen Stammes entrissen wurde. Doch schauen wir endlich, wer diese Dirne ist. Sie wird Rahab genannt, Rahab oder Rachav, aber bedeutet übersetzt Weite. Das also ist die Weite, wenn nicht die Kirche Christi hier, die aus Sündern, die gleichsam aus der Hurerei stammen, zusammengesammelt wurde. Und es heißt bei Jesaja: Eng ist mir der Ort, mach mir einen Ort, wo ich wohnen kann. Diese aber, wer hat sie mir aufgezogen? Und desgleichen wird zu ihr gesagt: Weite deine Pfähle und breite deine Zelte aus. Dies also ist die Weite, die die Kundschafter Jesu aufnahmen. Es gibt auch eine andere Dirne, die als Frau anzunehmen im Buch Hosea dem Propheten befohlen wird. Ohne Zweifel als Bild für diejenige, die aus den Heidenvölkern versammelt ist. Als eine solche wird also auch die Dirne bezeichnet, die die Kundschafter Jesu aufnahmen. Aber sie bringt die, die sie aufgenommen hat, an einen höheren Ort. Also im biblischen Text ist es wirklich eben die höhere Etage ihres Hauses, aber originär ist das spirituell, und führt sie zu den herausragenden und erhabenen Geheimnissen des Glaubens. Niemand nämlich, der von Jesus geschickt wird, befindet sich unten und liegt am Boden, sondern er bleibt in der Höhe. Und nicht nur er selbst bleibt weit oben in der erhabenen Höhe, sondern auch die Dirne, die diese aufgenommen hat, wird aus einer Dirne bereits zur Prophetin. Sie sagt nämlich, also hier wird zumindest gesagt, worin ihre Prophetie liegt: Ich weiß, dass der Herr, euer Gott, euch dieses Land übergeben hat. Du siehst, auf welche Weise jene, die einst eine Dirne war und gottlos und unrein, jetzt schon vom Heiligen Geist erfüllt ist. Sie bekennt die vergangenen Dinge, glaubt an die gegenwärtigen, prophezeit aber und verkündet die zukünftigen. So also breitet sich Rahab, die übersetzt Weite bedeutet, aus und kommt voran, bis ihr Klang in alle Welt hinausgeht. Doch schauen wir, was diese weise Dirne mit den Kundschaftern getan hat. Sie gibt ihnen einen mystischen und himmlischen Rat, der nichts Irdisches an sich hat. Über die Berge sagt sie: Geht fort, geht nicht durch die Täler, flieht das Niedrige und Verworfene, die hohen und erhabenen Dinge predigt. Sie selbst aber befestigt an ihrem Haus ein scharlachrotes Zeichen, durch das sie aus dem Untergang der Stadt errettet werden sollte. Es gab kein anderes Zeichen, das sie annehmen konnte, außer dem Scharlachroten, das Bild des Blutes trug. Sie wusste nämlich, dass es für niemanden das Heil gab, außer im Blut Christi. Es wird ihr, die einst eine Dirne war, sogar folgender Auftrag gegeben: Alle, heißt es, die in deinem Haus angetroffen werden, werden gerettet werden. Bei denen aber, die aus dem Haus gehen, sind wir nicht an diesen dir geleisteten Eid gebunden. Wenn also jemand gerettet werden will, soll er in das Haus derer kommen, die einst eine Dirne war. Auch wenn jemand aus jenem Volk gerettet werden will, soll er zu diesem Haus kommen, damit er das Heil erlangen kann. Er soll zu dem Haus kommen, in dem sich das Blut Christi als Zeichen der Erlösung befindet. Denn denen, die gesagt haben, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder, gereicht das Blut Christi zur Verdammnis. Jesus war nämlich eingesetzt worden zum Fall und zur Auferstehung vieler. Und deshalb wird denen, die seinem Zeichen widersprechen, sein Blut zur Strafe, den Glaubenden zum Heil. Niemand also soll sich selbst einreden, niemand sich selbst täuschen. Außerhalb dieses Hauses, das heißt außerhalb der Kirche, wird niemand gerettet. Wenn jemand nach draußen geht, wird er selbst schuld an seinem Tod. Hier ist das Zeichen des Blutes, weil hier auch die Reinigung ist, die durch das Blut erfolgt. Dadurch aber, dass dieses Zeichen im Fenster hängt, soll, meine ich, angezeigt werden, dass es das Fenster ist, das das Haus erhält, und durch das wir nicht das volle Licht erhalten, sondern nur so viel, wie unsere Augen und unser Blick aushalten. Weil uns also auch die Fleischwerdung des Erlösers nicht rein und vollständig den Anblick der Gottheit brachte, sondern er uns durch seine Fleischwerdung wie durch ein Fenster das Licht der Gottheit erblicken ließ, deswegen scheint mir durch das Fenster ein Zeichen des Heils gegeben. Durch dieses Zeichen erlangen alle das Heil, die in dem Haus derer, die einst eine Dirne war, angetroffen werden. Sie sind gereinigt im Wasser und im Heiligen Geist und im Blut unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Sei es die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Und dann in der Homilie 6, wo es um die Zerstörung von Jericho geht. Dieses Jericho also, das heißt, diese Welt ist im Begriff zu fallen. Das Ende der Welt ist nämlich schon seit langem in den heiligen Büchern verkündet worden. Auf welche Weise also wird ihr das Ende bereitet? Mit welchen Werkzeugen? Mit den Klängen, heißt es, der Posaunen. Welcher Posaunen? Paulus soll dir den verborgenen Inhalt dieses Geheimnisses verraten. Höre, was er selbst sagt. Die Posaune, heißt es, wird erklingen und die Toten, die in Christus sind, werden unversehrt auferstehen. Und der Herr selbst wird auf Befehl mit der Stimme des Erzengels und beim Klang der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen. Dann also besiegt unser Herr Jesus mit den Posaunen Jericho und streckt es nieder, sodass aus ihm allein die Dirne gerettet wird und ihr ganzes Haus. Unser Herr Jesus wird also kommen und er wird beim Klang der Posaunen kommen. Doch schon jetzt lasst uns beten, dass er kommt und die Welt zerstört, die im Bösen liegt. Und alles, was in der Welt ist, weil alles, was in der Welt ist, Begierde des Fleisches ist und Begierde der Augen. Diese Dinge soll er zerstören, diese augenblicklich auflösen, allein diejenige aber bewahren, die seine Kundschafter aufgenommen hat, die seine in Glauben und Gehorsam empfangenen Apostel im oberen Teil des Hauses untergebracht hat, und er soll diese Dirne mit dem Haus Israel verbinden und vereinigen. Wir wollen ihr ihre alte Schuld aber nicht mehr vorhalten noch anrechnen. Einst war sie eine Dirne, jetzt aber ist sie eine mit einem einzigen Mann vereinte keusche Jungfrau, mit Christus. Höre, wie der Apostel über sie sagt: Ich habe aber beschlossen, euch einem einzigen Mann als keusche Jungfrau darzubringen, Christus. Aus ihr stammt auch jener, der sagte: Auch wir waren nämlich einst dumm, ungläubig, im Irrtum befangen, verschiedenartigen Leidenschaften und Lüsten verfallen. Du willst noch mehr lernen, auf welche Weise die Dirne keine Dirne mehr ist? Höre, wie Paulus weiter sagt: Das wart ihr auch, aber ihr seid reingewaschen, aber ihr seid geheiligt im Namen unseres Herrn Jesus Christus und im Geist unseres Gottes. Damit sie nämlich entrinnen konnte, um nicht mit Jericho unterzugehen, empfing sie von den Kundschaftern das stärkste Zeichen des Heils, das scharlachrote Seil. Denn durch das Blut Christi wird diese Kirche insgesamt gerettet in Christus, unserem Herrn. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Und es geht dann noch weiter in der Homilie 7. Bei der Zerstörung von Jericho wird allein die Dirne Rahab gerettet. So nämlich steht über sie geschrieben: Und Jesus machte die Dirne Rahab und das ganze Haus ihres Vaters lebendig, und sie wurde zu Israel hinzugefügt bis zum heutigen Tag. Ich möchte gerne von den Juden und von denen, die sich zwar Christen nennen, doch in den Schriften noch immer das jüdische Verständnis bewahren, wissen, wie sie erklären, dass die Dirne Rahab bis zum heutigen Tag dem Haus Israel hinzugefügt ist. In welchem Sinn wird gesagt, dass Rahab bis zum heutigen Tag hinzugefügt ist? Wird ihr etwa als Mutter die Reihe ihrer Nachkommen zugeschrieben, sodass sie in der beständigen Erneuerung ihrer Nachkommenschaft bewahrt zu werden scheint? Oder ist darunter eher zu verstehen, dass sie dem wahren Israel bis zum heutigen Tag hinzugefügt und verbunden ist? Und wenn du deutlicher sehen willst, auf welche Weise Rahab mit Israel verbunden wird, so betrachte, auf welche Weise der Zweig des wilden Ölbaums in die Wurzel des guten Olivenbaums eingepfropft wird. Und du wirst verstehen, auf welche Weise von denen, die in den Glauben Abrahams und Isaaks und Jakobs eingepfropft worden sind, zu Recht gesagt wird, dass sie Israel bis zum heutigen Tag dazugegeben und hinzugefügt worden sind. Weil wir, die wir als Zweige des wilden Ölbaums aus den Heidenvölkern in deren Wurzel hineingenommen worden sind, die wir einst hurten, indem wir Holz und Stein anstelle des wahren Gottes verehrten, bis zum heutigen Tag dazugegeben sind. Und wegen des Glaubens an Christus sind wir nach oben gekommen. Jenes Volk aber, das ungläubig blieb, nach unten, entsprechend der Prophezeiung im Buch Deuteronomium. Wenn also jemand Christus in sich hat, der das Haupt von allem ist, der wird zum Haupt. Denn jene haben den Christus Jesus verleugnet und sind zur Nachhut geworden. Und die, die Ersten waren, sind die Letzten geworden. Ja, also hier haben wir das Beispiel der allegorischen Auslegung. Das hat so ausführlich wie Origenes über Rahab niemand mehr gemacht, aber die Tendenz bleibt eigentlich und besonders wird eben auch von vielen anderen Kirchenvätern die, die rote Schnur, mit der Rahab gerettet wurde, als Zeichen an ihrem Haus, als Symbol für das rettende Blut Christi gesehen. Das ist sicher der, der Topos, der so am meisten sich durch die weitere christliche Literatur durchgezogen hat. Frau Fichtbauer.
Ja, also wenn ich den Origenes richtig verstehe, dann macht er aus der Rahab eine Christin avant la lettre. Also ja, avant la lettre. Sie ist eigentlich eine Christin. Sie ist keine Jüdin und der Text ist also sehr polemisch, vor allen Dingen diese Homilie 7,5. Ja, die sind unten, wir sind oben, das Haupt, die Juden sind zur Nachhut geworden, aber ja, also so viel antijüdische Polemik, das wahre Israel, dem ist sie zugefügt. Also sie ist Christin, und sie ist eine Prophetin. Das hatten Sie in der Zusammenfassung auf der Seite 9 nicht. Da schreiben Sie die Ahnin von Propheten und Priestern. Die Ahnin. Nein, sie wird also von Clemens und auch von Origenes so, sogar selbst zur Prophetin gemacht. Und zwar, wo ist das? Auf der Seite 3, glaube ich. Selbst zur Prophetin.
Ja,
Ja,
das war bei Clemens.
ja, aber bei Origenes auch auf der Seite 3 wird sie bereits zur Prophetin, und sie prophezeit. Sie kennt die vergangenen Dinge, glaubt an die gegenwärtigen, prophezeit aber für die zukünftigen. Ja, also eine weise Dirne, und sie wird dann auch, und dann wird gesagt, ja, sie ist eigentlich die Braut Christi. Sie ist eine mit einem einzigen Mann vereinte, keusche Jungfrau mit Christus. Mit Christus vermählt. Ja, das widerspricht natürlich ganz dann dem, was dann in der jüdischen Tradition dazu gesagt wird, ne? Also wie viele Kinder sie hat. Aber es ist wirklich, also so viel Allegorie aus einer roten Schnur auf das Blut Christi zu rekurrieren. Ja, also ja, ich komme da nicht mehr mit.
Sie sind das wahrscheinlich auch weniger gewohnt, weil ja normalerweise in den westlichen Kirchen heute die Kirchenväter weniger gelesen werden. Und man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen. Mir kommt, seit ich mich mit Midrashim befasse, kommen mir die Kirchenväter gar nicht mehr so merkwürdig vor, denn das ist in vieler Hinsicht eigentlich dieselbe Methode. Und von daher kommt natürlich jeder in seinem Rahmen zu seinen eigenen Ergebnissen, aber auf sehr ähnlichen Wegen und ich denke eben auch in Auseinandersetzung miteinander. Wir können nicht genau rekonstruieren, ob die wirklich miteinander diskutiert haben, sich gestritten haben, wie sie gewusst haben, was die anderen sagen, aber dass da irgendwelche Verbindungen bestanden haben, werden wir ja auch gleich sehen, wenn wir die jüdischen Interpretationen sehen. Das, und ja, im Grunde genommen ist es nicht nur, dass Rahab zu einer Christin gemacht wird, sondern eigentlich zum Symbol der Kirche. Das noch, also noch ein Stück weitergehend, eigentlich eben der Kirche aus den Heidenchristen. Und das muss man natürlich auch bei Origenes sehen. Origenes lebt ja noch zu einer Zeit, wo Christen verfolgt werden. Und wo eben auch die Auseinandersetzung mit Judentum ganz stark ist, um seine eigene Identität überhaupt zu definieren. Und er hat ja auch den zweiten Teil seines Lebens, also aufgewachsen war in Alexandria und da hat er seine Lehrtätigkeit begonnen. Aber nachdem er sich dort mit dem Bischof nicht vertragen hat, ist er dann in das Heilige Land nach Caesarea gekommen. Und in Caesarea gab es parallel zur Anwesenheit des Origenes auch ein Beit Midrasch. Und Origenes hat ja auch sehr versucht, mit der Hexapla den richtigen biblischen Text zu bekommen und auch hebräische Worte zu verstehen. Und Wir können es nicht beweisen, ob er wirklich so mit den Rabbinen, die in Caesarea lebten, zusammengesessen hat. Also mit ziemlicher Sicherheit, weil sie gelegentlich nach Wortbedeutungen gefragt haben. Aber gerade weil man sich so nahe ist und eben auch in dem Fall in derselben Stadt wohnt und jeder eben die Schrift für sich beansprucht, kommt es natürlich auch zu dieser Polemik. Wenn man nichts miteinander zu tun hat, muss man sich nicht streiten, sozusagen. Ja, Cor.
Ja, danke für das. Habe mich das auch die ganze Zeit gefragt, so etwas von, was muss ich mit diesen Texten? Und dann finde ich ganz, finde ich erklärt zu haben, dass es eigentlich etwas zu tun, wie die Rabbiner gedacht haben, ja, oder denken auch. Weil ich die ganze Zeit dachte, ja, kann man diese Texte eigentlich dann schon christlich nennen? Weil wir Christen denken doch ganz anders, oder meine erste Theologie, die ich studiert habe, war ganz anders. Also eigentlich griechisch-römisch denken wir hier in Westeuropa. Und hier kommt dann doch noch ein bisschen das Denken, das da im Osten dann, oh sorry, stattfindet.
Ja,
Also
klar.
das ist meine Frage, kann man das eigentlich denn schon christlich nennen?
Meine, da gibt es ja heute wirklich eine große Diskussion, wie weit man im zweiten, dritten Jahrhundert wirklich schon von abgegrenztem Christentum, Judentum sprechen kann. Und es gibt schon viele Forscher, die heute auch davon ausgehen, dass das Ganze noch gar nicht so klar abgegrenzt war, weil ja, viele Vorstellungen, die auch ins Judentum eingegangen waren, über die Vorstellung des Logos und so weiter,
Ja.
mit denen Juden damals durchaus leben konnten, aber nicht notwendigerweise an Jesus geglaubt haben. Also da gibt es wohl eine breite Palette. Und natürlich auch die allegorische Auslegung, die stammt ursprünglich aus der griechischen Kultur natürlich. Und es gab ja auch vor Origenes einen jüdischen Philosophen, Philo von Alexandrien, der auch diese allegorische Exegese betrieben hat, zum Beispiel eine Schrift Das Leben des Mose. Und der benutzt ganz ähnliche Methoden wie Origenes. Also man kann sicher nicht die allegorische Auslegung als eine spezifisch christliche in dem Sinne sehen. Und wenn ich das so gerade auch sage, ich vergleiche das so mit den Midrashim, das ist auch wirklich so, wie er zum Beispiel die Posaunen schreibt. Wie
Ja,
kommt er
genau.
da zu seinen Aussagen über die Posaunen von Jericho? Weil er sucht wo sonst noch in der Bibel, und er schließt natürlich das Neue Testament ein, Posaunen vorkommen und verbindet die Dinge. Und das machen die Rabbinen ja genauso. Wenn ein einigermaßen seltenes Wort an verschiedenen Stellen auftaucht, muss man das zusammennehmen. Und von daher ist das eigentlich gar nicht so groß Überraschendes.
Die Frage, die ich schon ganz lange, die habe ich schon in den 80er, 90er Jahren auch in Aachen gestellt, was ist passiert, bis dem Datum, dass man sagen könnte, ist die Scheidung zwischen Judentum und Christen. Also da ist so viel Flüssiges, denke ich, da drin. Ich denke, man kann das Antwort schon nicht direkt geben. Das ist natürlich im
Ja.
Laufe der
Denn die klassische Antwort wäre wirklich, das schon Ende des ersten Jahrhunderts zu verankern mit der Zerstörung des Tempels und der angeblichen jüdischen Synode von Jaffne, wo man die Christen ausgegrenzt haben soll. Aber heute geht man davon aus, dass sie wahrscheinlich überhaupt nicht stattgefunden hat. Und es geht schon wohl eher in die Richtung, wirklich, wo die Kirche anfängt, Staatskirche zu werden oder
Ja,
zumindest
klar.
staatlich gefördert zu werden, und man dann ja auch mit dem Konzil von Nicäa und dem weiteren anfängt, eben zu definieren, wer rechtgläubig ist. Und das ist natürlich einerseits eine innerchristliche Diskussion, aber da wird natürlich klarer bestimmt, wer auch draußen
Ja.
ist. Ja.
Und die
Und
Diskussion über die Trinität wahrscheinlich auch, ne?
ja, wobei die eben an und für sie, also vielleicht beim Heiligen Geist bin ich mir noch, obwohl eigentlich, ich glaube, das ist auch nicht das Problem, weil die Sache, der Gedanke, dass es einen Logos gibt, oder eine verbindende Person zwischen Himmel und Erde, das ist ja keine christliche Erfindung, sondern das ist griechische Philosophie,
Ja.
die eben auch gerade im griechischsprachigen Judentum durchaus übernommen wurde. Und es scheint auch da, dass das mehrere Jahrhunderte lang konnte man sich auch legitim als Jude verstehen, wenn man an die Existenz eines Logos geglaubt hat. Aber irgendwann hört das halt auf. Und das rabbinische Judentum stößt diese Sachen auch von sich weg und überlässt es sozusagen den Christen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich nur, und auch vom Heiligen Geist sprechen ja gelegentlich auch die rabbinischen Schriften. Also es ist noch nicht so eindeutig eigentlich. Es
Ja,
wird
das wollte
erst,
ich
wo dann
später noch
wirklich
fragen.
die. Bitte?
Ja, das nennst du denn in die andere, was jetzt noch kommt, dann wollte ich mal fragen, was versteht man denn unter Heiliger Geist? Aber das ist dann für später.
Also im Judentum ist das nie definiert worden, würde ich sagen. Das ist irgendwie eine Art von Prophetie. Also es gibt keine dogmatische Definition, was der Heilige Geist ist. Er taucht, ich würde sagen, eher etwas unbefangen auf. Also da gibt es ein sehr interessantes Buch von Daniel Bojarin zu über die Trennung. Er hat mehreres dazu geschrieben, der sich mit dieser Trennung von Christentum und Judentum, die eben wohl doch viel später war, als man normalerweise angenommen hat,
Daniel,
befasst.
nochmal den Nachname?
Daniel Bojarin,
Bäuerin.
Bojarin, amerikanischer orthodoxer Jude. Also er schreibt auf Englisch, einiges von ihm ist auch ins Deutsche übersetzt worden, aber dir ist wahrscheinlich eh lieber, es auf Englisch zu lesen. Ne?
Ja, wenn es geht, lese ich es auch Englisch. Also gut.
Ja, das, vielleicht ist aber auch was ins Holländische übersetzt worden, würde ich mich auch nicht ausschließen. Jedenfalls hat er sehr viel in der Richtung gearbeitet.
Ja, okay.
Ja,
Danke
Anita.
dann.
Ja, es ist eine höchst spannende Frage, weil daran ja auch zumindest auf katholischer Seite ganz viel hängt. Und das katholische hierarchische Selbstverständnis ist, dass die Ekklesiologie mit der Hierarchie beginnt. Zumindest sieht, also das ist ja das Fundament der heutigen Hierarchie bis dahin. Und ich sag mal, diese Karte wird ja auch beim synodalen Weg immer noch gezogen. Also es ist höchst politisch. Also, und ich sag mal, wir sehen auf der anderen Seite eigentlich immer, dass wir uns freuen, wenn wir exegetisch unterwegs sind und sehen, dass diese Grenzen fließend sind. Aber da stehen Dogmatik und Exegese und Kirchengeschichte sozusagen nebeneinander. Und ja, das ist ein alter Kampf, aber der politisch hochbedeutsam ist. Zumindest kann ich das für die katholische Kirche so sagen. Genau. Von daher
Aber
ist
ja auch
das
schon auch,
ganz spannend, das zu sehen.
wobei Origenes ja auch schon hier sehr eindeutig sagt, es gibt kein Heil außer der Kirche. Das macht er mit dem Haus der Rahab ja schon sehr eindeutig, ohne jetzt schon von einer so hierarchisch streng gegliederten Kirche zu sprechen. Aber grundsätzlich setzt er da schon eine sehr klare Grenze. Frau Fichtbauer. Dann, okay, ist einfach noch. Ja, ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich bewusst eigentlich die christlichen Texte vor die rabbinischen Texte stelle, weil die normalerweise früher sind. Oder zumindest, und gerade als ich Origenes in der 7. Homilie gelesen habe, wo er die rhetorische Frage stellt, wie denn die Juden erklären können, dass Rahab noch weiter in Israel besteht, wenn wir nachher in der jüdischen Exegese lesen werden, dass Rahab eben ja Nachkommen hatte, ist das. Wer kann es beweisen? Aber vielleicht auch eine Antwort auf die Frage des Origenes oder die Behauptung eben, wie kann der Rahab auch in einem jüdischen Rahmen noch eine Zukunft sozusagen gegeben werden? Was bei Origenes natürlich auch nochmal ganz wichtig ist, ist, dass er nicht nur kein Problem damit hat, dass Rahab eine Dirne ist, sondern man könnte fast sagen, dass bis zum Letzten auskostet, um eben gerade den Umbruch von der Dirne zur keuschen Jungfrau dann zu machen. Also da ist er ganz anders als Josephus, der das lieber unter den Tisch kehren möchte. Und wir sehen jetzt gleich den ersten jüdischen Text, der auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Aber Herr Müller hat sich noch gemeldet.
Ja, ich wollte noch mal auf die Homilie 6.4 zurückkommen, weil da steht meiner Ansicht nach ein Kernsatz unserer Religion und der jüdischen auch. Doch jetzt lasst uns beten, dass er kommt und die Welt zerstört, die im Bösen liegt und so weiter. Das heißt also, es geht um das Kommen des Messias. Und wir haben ja bisher noch keine Antwort gefunden, was eigentlich die Aufgabe des Messias ist und wann kommt er. Die einen sagen, er kommt, macht alles kaputt und baut alles neu auf. Die anderen sagen, er kommt erst dann, wenn alles gut ist.
Ja, das sind, also zumindest in der jüdischen Tradition gibt es da unterschiedliche Ansätze. Und ich denke mal, im Judentum hat man ja eh immer verschiedene Ansätze. Und wenn es sich um zukünftige Dinge handelt, dann legt man sich natürlich sicher nicht fest, sondern sagt eben, vielleicht wird es so sein, vielleicht wird es so sein, können wir nicht wissen. Maimonides sagt das auch irgendwann, man sollte sich nicht zu viel mit diesen künftigen Dingen befassen, sondern lieber nach der Tora leben. Und wenn es dann kommt, dann kommt es, dann werden wir schon wissen, wie es sein wird. Aber es ist sozusagen nichts, was man im normalen Tora-Studium herausbekommen kann. Und es ist natürlich schon die Frage, also Origenes, der wohl schon auch ein bisschen ein, ja, weil welcher als Asket soll sich auch selber kastriert haben, also war schon jemand, der in der Richtung wohl ziemlich streng war, den Genüssen der Welt zu entsagen. Das ist etwas, was es im Judentum viel weniger gibt. Also jetzt für die Ausnahme vielleicht von den Leuten von Qumran oder eigentlich im Normalfall gilt die Welt eigentlich schon als gut. Es ist vielleicht ein bisschen ein Einbruch auch teilweise von jüdischer Mystik oder auch, die dann eben sagt, die Welt muss repariert werden, der Tikkun Olam. Da sagt auch einer der wichtigsten Kabbalah-Forscher, Gershom Scholem, bei dem habe ich das kürzlich gesehen, der sagt, dass eigentlich ist das ein neuer Gedanke im Judentum. Der ursprüngliche Gedanke ist, die Welt wäre eigentlich gut, wenn man nur nach der Tora leben würde. Sie braucht keinen wirklichen Umbruch. Ja. Aber eben auch aufgrund historischer Umstände, wo dann doch die Welt immer sehr hoffnungslos erschien, hat sich natürlich auch im Judentum der Gedanke durchgesetzt, dass eben ja, wir noch auf eine bessere Welt warten können. Aber es hat sicher ja, kaum diese asketischen Tendenzen, wie es sie im Christentum gibt.
Obwohl das Wort Teshuva doch eines der Hauptrufe ist, die im Jüdischen aufkommen, ja.
Ja, die Teshuvah, die Umkehr zu Gott, ja, aber die hat nicht notwendig asketische und weltfremdfeindliche Aspekte, einfach sozusagen umkehren, um nach der Tora zu leben. Und die Tora will ja eigentlich durchaus, dass Menschen gut leben, so wie es auch heißt an den Feiertagen. Man soll sich freuen vor Gott, man soll die Feiertage genießen zum Beispiel. Also es gibt schon, auch bei manchen chassidischen Gruppierungen, gibt es schon so ein bisschen was wie zumindest gelegentlich mal in die Einsamkeit gehen. Und es gibt auch Leute, die viel fasten, aber das kann man zumindest nicht als etwas, was in allen jüdischen Strömungen drin ist, sehen. Das ist also da, denke ich, schon wesentlich weniger ausgeprägt als im Christentum. Ja, sehen wir uns mal an, was in der jüdischen Exegese mit Rahab passiert. Eben, wir haben jetzt aus der Michilta, dem halachischen Midrasch zu Exodus, da landet sie, weil das der Text über Jitro, den Schwiegervater des Mose ist, der ja auch dann in der rabbinischen Tradition zu einem Konvertiten per excellence wird. Auf die Weise kommt dann auch Rahab in den Auslegungen zu Exodus 18. Und da heißt es dann, Rahab war 10 Jahre alt, als Israel aus Ägypten auszog. Während all der Jahre, in denen Israel in der Wüste war, war sie als Prostituierte tätig. Am Ende ihres 50. Jahres, also es ist dann eben die 40 Jahre, wo die Wüstenwanderung zu Ende ist, wurde sie eine Konvertitin und sagte vor dem Heiligen, gepriesen sei er, ich habe mit 3 Dingen gesündigt. Mit der Unreinheit der Menstruation, also mit Männern geschlafen, wenn sie sich nicht gereinigt hatte, mit der Hebe des Teigs, also den Zehnten sozusagen von dem Teig wegzunehmen, und mit dem Anzünden des Schabbatlichts. Das ist gerade, ist natürlich alles übertragen in rabbinisches Denken. Und interessant ist die Parallele in der Mishnah Shabbat, wo es, das habe ich in die Fußnote gestellt, wo es eben heißt, wegen 3 Übertretungen sterben Frauen bei der Geburt. Wenn sie es nicht genau genommen haben, mit der Unreinheit der Menstruation, mit der Hebe des Teigs und mit dem Anzünden des Schabbatlichts. Und auf dieser Stelle beruht eigentlich der Gedanke, dass das sozusagen die 3 wichtigsten Gebote sind, auf die Frauen sich zu konzentrieren haben. Also die Reinheit der intimen Beziehungen, die richtige Verwaltung der Küche, könnte man etwas ausgeweitet sagen nach den Speisevorschriften, und das Anzünden der Schabbatkerze. Und das wird ja eben als Frau der Rahab übergeben. Also sie bekennt sich da schuldig, also diese 3 Dinge nicht getan zu haben. Vergib mir mit 3 Dingen, mit dem Seil, dem Fenster und der Mauer. Wie es heißt, Dann ließ sie sie am Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war in der Wand der Mauer und in der Mauer wohnte sie. Also das ist sozusagen die jüdische Variante der Umkehr der Prostituierten. Dann haben wir auch den Heiligen Geist eben im Midrasch zu Ruth. Ruth haben wir ja beim nächsten Mal und werden dann auch noch die Parallelen ein bisschen sehen. Der Heilige Geist kam über sie, bevor Israel das Land betrat. Denn woher wusste sie, dass die Verfolger nach 3 Tagen zurückkehren würden? Denn sie sagt den Kundschaftern ja, versteckt euch 3 Tage im Gebirge, denn dann werden die Verfolger zurückgekehrt sein und dann könnt ihr zurück in euer Lager gehen. Daraus ergibt sich, dass der Heilige Geist über sie kam. Ja, und dann nicht nur der Heilige Geist, sondern auch eben wirklich, sie wird als eine große Glaubende gezeigt im Midrash Deuteronomium Rabba. Die Rabbanan sagten, Jitro, also der Schwiegervater des Mose, hielt die Götzen für ganz echt, wie es heißt, jetzt weiß ich, dass der Ewige größer als alle Götter ist. Also damit erkennt er zwar den Gott Israels als den Größten an, aber leugnet nicht, dass es die anderen Götter auch gibt. Naaman, das ist der Feldherr des aramäischen Königs, der sich von Elisha von seinem Aussatz heilen lässt. Naaman erkannte sie teilweise an, wie es heißt, siehe, jetzt weiß ich, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt, außer in Israel. War vielleicht außerhalb der Erde im Himmel sozusagen, ja. Jedenfalls sehen wir das jetzt im Vergleich zu Rahab. Rahab stellte ihn, den Ewigen, auf die Erde und in den Himmel, wie es heißt, denn der Ewige, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Mose stellte ihn sogar über den Weltraum hin, wie es heißt, denn der Ewige ist der Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Es gibt keinen anderen. Was bedeutet, sozusagen, wieso muss ich das noch hinzufügen? Es gibt keinen anderen, selbst im Weltraum. Der Heilige gepriesen sei, er sagte zu Rahab, du hast gesagt, denn der Ewige, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Eine Sache ist es auf der Erde, aber sogar im Himmel oben. Du hast gesagt, was du nicht mit deinen Augen gesehen hast. Bei deinem Leben, dein Sohn wird dastehen und sehen, was die Propheten nicht gesehen haben. Wie es heißt, die Himmel öffneten sich und ich sah Ansichten Gottes. Damit wird also der Prophet Ezechiel zu einem Nachkommen von Rahab, der das Verdienst hat, wirklich Gott auf seinem Thronwagen zu sehen. Ja, und damit ist schon auch die erste Quelle da, die eben, ja, Rahab Nachkommen in Israel gibt. Das wird in Numeri Rabba noch weiter entwickelt. Wir finden bei der Prostituierten Rahab, die die Spione in ihr Haus ließ und fliehen ließ, dass der Heilige, gepriesen sei er, sie anrechnete, als habe sie dies mit ihm getan. Und er gab ihr ihren Lohn. Und so heißt es nicht, und es nahm die Frau die beiden Männer und verbarg sie, sondern verbarg ihn. Das ist natürlich ein Bruch im biblischen Text. Und natürlich wird man hier nicht sagen, einfach Schreibfehler, sondern es muss eine Bedeutung haben. Und was für eine, und deshalb der Gedanke eben, wie es hier interpretiert wird, wer sie verborgen hat, war nicht die beiden Männer, sondern war Gott. Und was für einen Lohn nahm sie? Einige ihrer Töchter heirateten Kohanim, also Priester, und gebaren Söhne, die vor dem Altar standen und dort dienten, den Tempel betraten und Israel mit dem Gottesnamen segneten. Und diese waren es Baruch ben Neria, Seraya ben Machsia, Jeremia ben Chilkia, also der Prophet Jeremia, dessen Gehilfe ja Baruch ist, und Hanamel ben Shalu. Und dem Yalkut Shimoni geht es noch ein Stück weiter. Rabbi Yehuda sagt, auch die Prophetin Hulda gehört zu den Nachkommen der Prostituierten Rahab. Und das ist jetzt auch so eine typische Namensverbindung, wie es heißt, zu Hulda, der Prophetin, der Frau Shaloms ben Tikva. Bei Josua heißt es eben, und siehe, wir kommen in das Land und binde das Band, eben, das heißt Tikvat, dieses Purpurfadens an das Fenster. Und ist das nicht ein Schluss vom Leichteren auf das Schwerere? Wenn schon die, die aus einem Volk war, über das gesagt wurde, lasst keinen von ihnen am Leben, dafür, dass sie sich Gott näherte, von Gott zu sich herangeholt wurde, wie viel mehr dann Israel, das die Tora erfüllt. Ja, also wir haben Rahab damit also als Mutter von Propheten und Prophetinnen. Das wird noch etwas mehr ausgeführt im babylonischen Talmud, im Traktat Megillah. Der Traktat Megillah, das ist eigentlich die Rolle, das ist der Traktat, der sich mit dem Purimfest und besonders eben mit dem Lesen des Esther-Buches, der Megillat Esther, befasst und ist von daher eigentlich eine Auslegung des Esther-Buches. Und natürlich im Zusammenhang mit Esther kommt es da zu einem langen Abschnitt über die Prophetinnen, die es in Israel gegeben hat. Auf die Weise kommt Hulda und wie wir jetzt sehen, auf die Weise kommt auch Rahab. Rav Nachman sagte, Hulda gehörte zu den Nachkommen Josuas. Hier heißt es zu Hulda, der Prophetin, der Frau Shaloms, ben Tikva, ben Charchas. Also das ist die nächste Generation, die vor ihm ist. Und dort heißt es im Buch der Richter, und sie begruben ihn, Josua, auf dem Gebiet seines Erbbesitzes in Timnat Cheres. Also Charchas und Cheres ist nicht ganz dasselbe, aber in dem Midrash sozusagen erlaubt, das parallel zu nehmen. Rav Enna, der Greis, wandte gegen Rav Nachman ein, 8 Propheten, die Priester waren, gingen aus der Prostituierten Rahab hervor. Und diese waren es Neria, Baruch und Seraya, Machsia, Jeremia, Chilkia, Hanamel und Shalom. Rabbi Yehuda sagt, auch die Prophetin Hulda gehört zu den Nachkommen der Prostituierten Rahab. Wie es heißt, zu Hulda, der Prophetin, der Frau Shaloms ben Tikva, und siehe, wir kommen in das Land und binde das Band dieses Purpurfadens an das Fenster. Und jetzt haben wir sozusagen das Problem, der eine sagt, Hulda gehört zu den Nachkommen Josuas und der andere sagt, sie gehört zu den Nachkommen Rahabs. Wie löst man das Problem?
Du musst verheiraten.
Genau. Er sagte, Greiser Ena, manche sagen, also die Anspielung habe ich nicht ganz verstanden, schwarzer Topf, um seinen Namen vielleicht zu erklären, durch mich und durch dich wird die Sache aufgeklärt. Sie konvertierte und Josua heiratete sie. Aber hatte Josua denn Nachkommen? Es steht doch geschrieben in seinem Stammbaum in 1 Chronik, Chronik 7, sein Sohn war Nun, dessen Sohn war Josua. Und dann gibt es keine weitere Genealogie. Söhne hatte er nicht, aber Töchter. Und dann heißt es noch ein Stück weiter, die Rabbanan lehrten, 4 schöne Frauen hat es auf der Welt gegeben. Und zwar Sarah, Abigail, Rahab und Esther. Die Rabbanan lehrten, Rahab prostituierte sich mit ihrem Namen. Ich denke, das ist dasselbe, was Origenes nimmt, die Weite, die hier in dem Sinne, sie war weit offen für alle, die mit ihr intimen Kontakt haben wollten. Rabbi Yitzchak sagte, jeder, der Rahab, Rahab sagt, hat sofort einen Samenerguss. Rabbi Nachman sagte zu ihm, ich sage Rahab, Rahab und es macht mir nichts. Jener erwiderte, ich meine es nur, wenn man von ihr weiß und sie kennt. Also prüde waren die Rabbinen nicht gerade. Dann sehen wir noch, dass Rahab eben nicht als einzige gerettet worden ist und zusammen mit Josua Nachkommen produziert hat, sondern dass noch viel mehr gerettet worden sind. Das hören wir im Traktat Sanhedrin im Jerusalemer Talmud und Hiskia wandte sein Gesicht zur Wand und betete zu ihm. Es ist als beschrieben wird, dass als Jesaja ihm angekündigt hat, dass er an seiner Krankheit sterben wird und durch das Gebet gelingt es Hiskia nochmal sein Leben verlängert zu bekommen. Aber die Frage ist eben, wieso wandte er sein Gesicht zur Wand? Zu welcher Wand erhob er seine Augen? Rabbi Joshua ben Levi sagte, zur Wand Rahabs erhob er seine Augen, denn ihr Haus war in der Wand der Mauer. Er sagte vor ihm, Herr der Welt, Rahab rettete dir 2 Seelen. Und wie viele Seelen hast du ihr gerettet? So steht geschrieben in Josua 6, und sie retteten all ihre Familien und nicht ihre Familie. Rabbi Shimon bar Yochai lehrte, selbst wenn ihre Familie 200 Leute waren und hingingen und sich an 200 weitere Familien anhefteten, wurden alle um ihretwillen gerettet. Meine Väter, die dir als diese Gerim, was eben sowohl Fremde als auch Konvertiten sein können, nahe brachten, wie viel mehr wirst du mir meine Seele geben? Andererseits wird diese Rettung nicht von allen als sympathisch unbedingt gesehen, sondern das vielleicht auch von Nachteil sein kann, wenn man Fremde aufnimmt. Das kommt im Yalkut-Shimoni. Warum sagt die Schrift und all ihre Familien? Rabbi Shimon bar Yochai sagte, selbst wenn ihre Familie 200 Leute waren und hingingen und sich an 200 weitere Familien anhefteten, wurden alle um ihretwillen gerettet. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte, und ich habe gesagt, wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch her vertreibt, so werden euch die, die ihr übrig lasst, zu Dornen in euren Augen werden und zu Stacheln in euren Seiten, sondern du sollst den Bann an ihnen vollstrecken. Aber sie taten es nicht, sondern die Prostituierte Rahab und das Haus ihres Vaters und alles, was ihr gehörte, ließ Josua am Leben. Und Jeremia gehörte zu den Nachkommen Rahabs und er tat an Israel Dinge, die Dornen in ihren Augen waren, wie es heißt, die Worte Jeremias, dass er eben ein Prophet des Untergangs und des Gerichtes ist, wird hier als negativ eigentlich gesehen. Und noch als letztes Beispiel, was man vielleicht auch am ehesten im Vergleich zu der Interpretation Rahabs auf die Kirche in der christlichen Interpretation sehen kann, aus Kohelet Rabba. Ein König hatte einen Garten und übergab ihn seinem Sohn. Wenn der Sohn seinen Willen tut, pflanzt der König, wenn er eine schöne Pflanzung findet, sie im Garten seines Sohnes ein. Wenn der Sohn ungehorsam ist, sieht er sich nach einer schönen und prächtigen Pflanzung im Garten seines Sohnes um und reißt sie aus. Der König ist der Heilige, gepriesen sei er. Der Garten ist die Welt und manche sagen, er ist Israel. Wenn sie den Willen des Heiligen, gepriesen sei er, tun, sieht er einen Gerechten unter den Völkern der Welt, wie Jitro, Rahab, Ruth und wie Antoninus, bringt ihn und lässt ihn an Israel anhaften. Wenn sie seinen Willen nicht tun, schaut er, welchen Gerechten es in Israel gibt und nimmt ihn von ihnen weg. Also wenn hier auch der Kaiser Antoninus Pius erwähnt wird, hat das sicher damit zu tun, dass er die Verbote des Torah-Studiums, der Beschneidung, die Hadrian nach dem Bar Kochba-Aufstand verhängt hatte, abgeschafft hatte und er Antoninus von daher auch als Zeitgenosse von Rabbi Yehuda Hanassi, dem Redaktor der Mishnah, eigentlich ganz positiv dargestellt wird. Ja, also hier so ein bisschen ein Querschnitt durch das, was in der jüdischen Auslegung mit Rahab geschehen ist. Und ich denke, es ist eigentlich schon wichtig, vorher die christlichen Auslegungen gesehen zu haben, denn zumindest einiges kann man vielleicht doch auch als eine Antwort auf die christliche Auslegung sehen. Und andere Dinge können natürlich einfach, weil man mit denselben Überlegungen rangeht, auch parallel, ohne dass eine direkte Abhängigkeit da sein muss, sich ergeben. Ja, Anmerkungen? Hoffe ich sauer.
Ja, ich fand das ja sehr interessant zu erfahren, dass die jüdischen Schriften jünger sind als die christlichen. Das heißt, dass das eine Antwort ist. Und die Antwort auf den Origenes, der ja sagt, die ist schon eine Christin, ohne dass es das Christentum gibt, ist egal. Sie ist schon eine Christin. Die Antwort ist, nee. Die ist Jüdin, die ist, also wie heißt das immer, angeklebt, an Israel angehaftet, angeheftet oder anhaftet. Also das ist die Antwort. Nee, die könnt ihr nicht für euch vereinnahmen. So sehe ich das, ja?
Okay, ja, sie machen oder? Das jetzt genau schon einen Schritt weiter, eben in Dialog mit den christlichen Schriften. Ja, das ist wirklich, ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon ein bisschen gesagt, etwas, was man in der Forschung erst in den letzten Jahrzehnten macht, denn die traditionelle Auslegung war, wenn man in rabbinischen Texten Äußerungen findet, die ähnlich der Aussprüche im Neuen Testament sind, hat man das am Anfang relativ unkritisch als Vorbilder für die Aussagen Jesu genommen. Und erst später hat man sich klargemacht, dass natürlich die rabbinischen Texte viel später sind. Und natürlich, sie können auch viel schlechter datiert werden. Also Origenes wissen wir genau, wann er gelebt hat. Und bei vielen Schriften können wir sogar ziemlich genau sagen, in welchem Jahr er was geschrieben hat. Da kann man bei jüdischen Texten nur von träumen. Wenn man sie wenigstens in ein Jahrhundert einordnen kann, hat man schon Glück gehabt. Und Natürlich, diese Midrashim sind alle, auch der Talmud, sind alle Sammelwerke und wir können eben bestenfalls einschätzen, wann wohl ihre Endredaktion ist, also wann sie so waren, wie wir sie jetzt haben. Es ist durchaus möglich, dass einige dieser Traditionen auch ein paar Jahrhunderte älter sind, mündlich überliefert wurden, aber zumindest ihre schriftliche Fassung ist, zumindest Origenes ist ja auch ein relativ früher Kirchenvater, kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das später ist. Und natürlich letztlich muss man einfach sich die, sowohl die jüdische als auch die christliche Exegese in jedem spezifischen Fall ansehen und dann überlegen, was ist logischer sozusagen. Wen kann man von wem eher erklären oder vielleicht sind auch einfach dieselben Gedanken in derselben Zeit aufgekommen. Das ist natürlich auch möglich. Man muss nicht immer alles in einem direkten Austausch sehen. Aber auf jeden Fall muss man sich zumindest immer die Frage stellen, was ist logisch, was früher ist. Und wie gesagt, also mir kam es eben gerade bei Origenes rhetorischer Frage, ja, wie können denn Juden erklären, dass Rahab bis heute in Israel lebt? Und dann kommen eben die ganzen Midrashim, die Rahab zur Mutter von Propheten und von Priestern macht.
Also in der den Äußerungen eines Origenes kommt ja eigentlich auch die Leibfeindschaft dieses Mannes meines Erachtens stark zum Ausdruck. Ne? Während da ist der Kontrapunkt wirklich der jüdischen Darlegung, ja, so viele Kinder hat sie und so viel Enkel und ja, das geht genau.
Ja, aber also grundsätzlich, also man hat vielleicht ein Problem mit einer prostituierten und unehelichen Beziehung, aber man hat sicher kein Problem damit, in einer ordnungsgemäßen Ehe Kinder in die Welt zu setzen. Im Gegenteil, das gilt ja, seid fruchtbar und mehret euch, gilt als das erste Gebot in der Tora. Also von daher ist das natürlich ganz anders. Ja, also wir haben ja dann ja gesehen, eben auch, dass also die meisten Texte sprechen einfach nur von den Nachkommen Rahabs, aber zumindest auch einen Text gesehen, wo eben gesagt wird, wer denn ihr Mann war, nämlich Josua. Und das ist, denke ich, irgendwo dann auch sozusagen logisch, dass wenn sie schon solche ehrenwerten Nachkommen hat und auch Josua derjenige ist, der letztlich entscheidet, dass sie gerettet wird, ist es eigentlich relativ logisch, sie mit Josua zu verheiraten, könnte man sagen. Und jetzt stehen wir natürlich vor der Frage, wie kommt Matthäus dazu, Rahab nicht mit Josua, denn natürlich in der Genealogie des Jesus nichts zu suchen hat, denn Josua war ja Ephraimit und nicht Judäa, sondern sie mit einem Mann, von dem wir gar nichts wissen, nämlich Salma, zu verheiraten. Und ich habe jetzt einen Text von Jaja Sakovic, der sich damit auseinandergesetzt hat, aber es gibt keine wirkliche Antwort darauf. Also wir haben parallele Traditionen, die in beiden Fällen Rahab zu einer Ehefrau von wichtigen Männern und zur Ahnin von wichtigen Männern macht. Aber wie Matthäus darauf gekommen ist, ob er irgendwelche Vorbilder hat, lässt sich schwer sagen. Also Sakovic gibt so ein bisschen eine Annäherung zumindest, aber ich habe auch sonst niemanden gefunden, der eine bessere Antwort drauf gehabt hätte. Ja, also er schreibt dazu, zunächst ist der Zusammenhang von Rahab und Ruth, die ja als Nächste im Stammbaum von Matthäus erwähnt wird, kommt, in der midrashischen Tradition zu untersuchen. Und dies wegen der Nachbarschaft beider Namen in der obigen Liste, nach der der Sohn der Rahab der Gatte von Ruth ist, nämlich Boas. Diese Nachbarschaft ist zunächst erklärbar aus der Nähe der Zeit, in der beide Gestalten lebten. Rahab ist eine Zeitgenossin Josuas, während Boas irgendwann in der Richterzeit lebte, wie es aus der unbestimmten Zeitangabe hervorgeht, zu der Zeit, da die Richter regierten, mit denen das Buch Ruth beginnt. Ebenso wie Ruth, die Moabiterin, ist auch Rahab keine Tochter Israels, aber beide bekennen sich zum Gotte Israels. Ruth fühlt sich ihm verbunden und schwört bei ihm, Rahab erkennt seine Allmacht, beschwört die Kundschafter bei seinem Namen und lebt nach der Eroberung Jerichos mit seinem Volke. Wegen dieser Handlungen anerkannten die Verfasser des Midrasch Rahab als einen gerechten Proselyten und stellten sie in eine Reihe mit Ruth. Es gibt fromme, konvertierte Frauen. Hagar, Asnat, die Frau Josefs, Zippora, die Frau von Mose, Schifra und Pua, die beiden Hebammen, die Tochter des Pharao, Rahab, Ruth und Jael, das Weib Hebos des Kenitas, aus dem Midrash Tatsche. Es will scheinen, dass der Verfasser der Genealogie in Matthäus das bekannte hebräische Sprichwort »Das Tun der Väter, ein Zeichen den Söhnen« umgekehrt hat. »Das Tun der Söhne, ein Zeichen den Vätern«. So wie Boas eine Proselytin zur Frau nahm, gibt der Verfasser dem Vater des Boas, Salma, eine Proselytin Rahab zur Frau. Einen weiteren Zusammenhang im Midrasch, gerade zwischen Rahab und Ruth, finden wir im Midrasch zu 1 Chronik 4, 21 bis 22. Das ist wieder auch ähnlich wie die, die wir schon hatten, aber noch mit einem neuen Aspekt. Ein Schluss vom Leichteren auf das Schwerere. Wenn die, die sich selbst genähert haben, Gott näher gebracht hat, umso mehr Israel, die die Tora aufrechterhalten. Und so findest du in Bezug auf die Hure Rahab, von der gesagt ist, und die Familien der Leinenweberei des Hauses Aschbeas. Die Leinenweberei, die die Kundschafter versteckte. Die Leinenweberei, die die Kundschafter beschworen. Da ist eben das Wortspiel mit dem Namen Aschbea, wo die Wurzel verschwören drin steht. Und dies ist ein Schluss vom Leichteren auf das Schwerere. Wenn die, die von einem Volk sind, das man vernichten muss, weil sie sich selbst genähert haben, Gott sie näher gebracht hat, umso mehr Israel, die die Tora aufrechterhalten. Und so findest du in Bezug auf die Moabiterin Ruth, die zu ihrer Schwiegermutter sagte, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Nachdem wir die Beziehung von Rahab und Ruth im Midrasch behandelt haben, ist es am Platze, auch auf die Verbindung von Rahab und Tamar im Midrasch hinzuweisen. Die Verfasser des Midrasch fanden eine Assoziation zwischen dem roten Faden, der in der Erzählung von der Geburt der Söhne Tamars erwähnt ist, und dem roten Seil in der Erzählung von Rahab und den Kundschaftern. Und band einen roten Faden darum, also die Hebamme, die es um den Arm von Serach bindet. Das ist Rahab, die die Kundschafter versteckte. Und wer waren diese? Man sagt, dass es Peretz und Serach, eben die Söhne Tamars, waren. Als sie von ihnen ein Zeichen erbat, sagten sie ihr, wenn wir in das Land kommen, knüpfe dieses rote Seil ans Fenster, mit dem ich unterschieden wurde im Leib meiner Mutter. Und band einen roten Faden darum. Ja, also das sind so ein bisschen Versuche, zumindest die Logik, warum auch Rahab hier in den Stammbaum gekommen ist, zu erklären. Ja, ich habe nochmal in der Zusammenfassung versucht, die jüdische und die christliche Exegese zu vergleichen. Ich denke, das Zentrale ist wirklich, dass es hier um eine Außenstehende geht, die zum wahren Glauben kommt. Und wir haben es eben in der jüdischen Exegese, die Kanaanäerin, die eigentlich unter den Bann der Vernichtung der Kanaanäer fallen würde, aber stattdessen zum Judentum konvertiert, was eben eine weitere Auslegung dessen ist, dass es in der Bibel nur heißt, sie lebte innerhalb Israels. Und in der christlichen Auslegung ist es eben die Heidin, die dem Heil fernsteht, aber zum Symbol der Kirche aus dem Judentum wird. Und da wäre vielleicht auch der Gedanke, ob das der Grund ist, warum Rahab im Stammbaum des Matthäus erwähnt wird. Denn letztlich geht es ja nicht nur um die Frage, warum diese vier Frauen, sondern was haben diese vier Frauen mit Maria zu tun, die ja schließlich am Ende des Stammbaums erwähnt wird. Und Maria natürlich, die in der ganzen Exegese als Symbol der Kirche gesehen wird, könnte man dann Rahab auch in dem Sinne vielleicht schon als ein Vorbild sehen. Dann haben wir die Gemeinsamkeit, dass sowohl in der jüdischen als auch in der christlichen Exegese zu der Frau eines gerechten Mannes in der Anfangszeit der Niederlassung der Israeliten wird. Und wenn ich als nächstes geschrieben hatte, die Ahnen von Propheten und Priestern, das ist also die jüdische Interpretation, die sie eben wirklich nur als Ahnen sieht und die christliche eher als Ahnen des Messias. Aber wie Frau Fichtbauer vorhin sagte, natürlich werden auch die Beispiele, dass sie auch selber als Prophetin gesehen wird. Aber vielleicht ist eben auch, dass gerade die jüdische Interpretation eben überhaupt nichts Messianisches mit Rahab verbindet, sondern stattdessen Propheten und Priester, nimmt es vielleicht auch etwas, um sozusagen die messianische Interpretation zu entschärfen und eine Alternative zu bieten, könnte sein. Dann haben wir natürlich die umkehrende Sünderin, was bei Origenes ganz stark ist, aber eben auch zumindest mal in einem Midrasch auftaucht. Und in der jüdischen Interpretation ist die rote Schnur, also im Normalfall, ein konkretes Erkennungszeichen. Und wir haben allenfalls eben, was wir gerade in dem Vergleich mit dem roten Faden von Serach gesehen haben, da wird vielleicht ein bisschen weiter interpretiert, aber es ist noch keine Allegorisierung. Es bleibt schon etwas Konkretes, wenn auch eben mit Serach verbunden, was ja vielleicht etwas Messianisches reinbringt. Während in der christlichen Auslegung eben ganz klar ist, die rote Schnur wird das Symbol des rettenden Blutes des Messias. Ja, das sind so die Dinge, die mir dazu eingefallen sind. Und ich denke, das ist auch noch eine Menge, wo man weiterarbeiten kann dran. Es ist also sehr spannend, die Sachen zu vergleichen. Leider, die meisten Leute befassen sich eben entweder mit jüdischer oder mit christlicher Exegese. Und von da ist noch eine Menge zu tun, die Dinge zu vergleichen. Ja, noch Anmerkungen dazu? Es weiter nichts mehr.
Ja, doch.
Doch, Frau Fichtbauer, doch. Ja, ich habe keine Hand gesehen, aber jetzt ist sie da.
Ja, Sie haben geschrieben, die Frau eines gerechten Mannes. Aber sie selbst wird doch als gerecht durch ihre Werke auch dargestellt. Und auf der Seite 2, also da ist ja von der Werkgerechtigkeit und dem Glauben die Rede, im Jakobusbrief auch, was natürlich einen evangelischen Christen auf die Fahne geht. Die Werkgerechtigkeit, ne? Ja, aber hier wird es ja nun herausgestellt, sie ist nicht Frau eines gerechten Mannes, sondern selbstgerechte durch ihre Werke, weil sie ja das und das gemacht hat. Ja,
ja, mir ging es hier einfach wirklich nur sozusagen eine gemeinsame Bezeichnung für Josua und Salmon zu finden, aber natürlich kann man auch gut Rahab selber, könnte man vielleicht noch zu der umkehrenden Sünderin oder auch da ergänzen, dass sie natürlich als Gerechte und Gläubige dargestellt wird, werden natürlich auch noch Dinge, die gemeinsam werden, ja. Cool.
Achso.
Du bist noch stumm geschaltet.
Dann geht das so schnell aus und einschaltet. das erste Punkt von die Außenstehende, das ist jetzt auch noch ein bisschen erklärt, aber ich verstehe es eigentlich noch nicht ganz. Also, wieso? Ist es ein Symbol der Kirche geworden aus dem Heidenen? Die Heidin, welche ist der Heidin?
Ja, also in der Interpretation von Origenes ist sie ja, also für Origenes ist nicht mehr wichtig, dass sie keine Anäherin ist, sozusagen spezifisch ethnisch, sondern allgemein eine Heidin. Und wenn für Origenes oder überhaupt für die christlichen Theologen in der Zeit ist es ja immer noch wichtig zu rechtfertigen, dass Heiden durch Jesus zum Heil kommen können, ohne zum Judentum konvertieren zu müssen. Und in dem Sinne ist Rahab so eine wichtige Person und von daher wird sie allgemein als Heidin eben bezeichnet. Und die Kanaanäer waren natürlich auch in dem Sinne Heiden. Also jeder, der nicht Israelit ist, sozusagen ist Heide. Aber die spezifische Identität als Kanaanäerin ist für Origenes eben nicht mehr so wichtig, während sie für die jüdische Auslegung ja wichtig ist, weil da eben gerade der Stachel ist, es sind ja gerade die Kanaanäer, die eigentlich alle vernichtet werden müssen und es wird doch ein Weg gefunden, dass Rahab am Leben bleiben kann und eben auch konvertiert und ja zur Mutter von sehr ehrenwerten Leuten wird oder zur Ahnin von...
Ja, aber sie wird also hier Heidin, aber... Wir können sie nicht ein Goyim, also jemand aus den Völkern nennen, weil die kann nicht eigentlich vernichtet werden. Ja, darum, ich vermeide immer lieber das Wort Heiden.
Ja, okay. Das
ich immer lieber Menschen aus den Völkern. Weil wir haben so ein anderes, ganz anderes Bild als Christen von Heiden.
Ja. Also,
weil die anderen Völker in der Welt, die sind nicht gottlos.
Ja.
Weil das Einzige, was ich mal gelernt habe, ist von, wenn... Man sagt, jene, die Noachidische Gebote tut, ist ein Gerechter. Also das sind keine Heiden dann, dann sind das Menschen.
Also Völker. Für die im jüdischen Kontext ist das sicher richtig. Also ich hätte auch kein Problem hier jetzt die Goya dann zu sagen.
Ja.
Aber natürlich Origenes hat durchaus auch dieses negative Bild von Heiden, die nicht zum Glauben an Jesus kommen. Also das, so dass man das bei christlichen Exegeten vielleicht das Wort Heiden ja stehen lassen kann.
Ja. Naja, ich versuche immer, ich nehme immer das Beispiel, dass jemand auf Papua Neuguinea, was mal eine Kolonie von den Irlandern war, dass die da gelebt haben, das waren auch keine Heiden, das waren auch Menschen, die die Noachs lebten, großen Teil.
Ja, das ist natürlich auch eine Frage, die Kirche sehr beschäftigt hat. Kann man Menschen, die gar nichts von Jesus wissen konnten, sei es, dass sie vor ihm gelebt haben, seien sie in Weltgegenden, wo noch keine Missionare hinkamen, kann man die einfach abqualifizieren sozusagen? Genau. Das ist natürlich eine Frage, die damit aufkommt.
Das habe ich gelernt.
Ja.
Dass das Tzadikim sind, wenn Menschen nicht nur
diese Gebote haben. Ja, ich denke, das ist was heute christliche auch Dogmatik ja auch wohl versucht zu machen, im Gegensatz zu dem sehr scharfen bei Origenes, es gibt keinen Heil außer der Kirche. Und da würde man sicher heute dieses von Origenes nicht mehr so einfach unterschreiben. Anita?
Ja, das, ich sag mal, das mit den Heiden kommt ja im Grunde genommen zustande, weil die Kirche missioniert, entgegengesetzt zum Judentum. Das heißt, es gibt diesen Heilsauftrag und alle müssen heim ins Reich geholt werden. Das ist ja die große Problematik. Und das haben wir eigentlich erst im Zweiten Vatikanum überwunden. Aber was mir noch aufgefallen war, ist, also die Frau eines gerechten Mannes, dass auch Josef als gerechter Mann bezeichnet wird, also der Mann der Maria. Weil er gerecht war, schickte er sie nicht weg, als er davon erfährt, dass sie schwanger ist. Und dass Maria ja nicht zufälligerweise Maria heißt, sondern die neue Miriam ist und Miriam auch Prophetin ist. Und Maria ja nachher dann in der Apostelgeschichte auch, ich sag mal, auch im Grunde genommen zu den Aposteln dazugehört und zu den Erstgläubigen und da auch eigentlich diese Verbindung zur Prophetin ist. Das wollte ich noch sagen, das ist mir noch aufgefallen, dass man da noch mehr Parallelen finden kann.
Ja, die Sache mit der Gerechtigkeit hat man auch letztes Mal bei Tamar gesehen, weil es ja auch die Parallele ist dazu, dass Juda über Tamar sagt, sie ist gerechter als ich. Ich hätte ein anderes Wort wählen sollen, weil ich wollte gar nicht unbedingt auf den Begriff Gerechtigkeit, sondern habe einfach einen Oberbegriff für Josua und Salmon gesagt, wo ich gedacht habe, eigentlich, was man sicher mit gutem Gewissen von ihnen sagen kann. Also von daher nicht allzu viel an diese Formulierung jetzt hängen. Ja, ich denke, da haben wir einiges Spannende zu Rahab heute erfahren. Beim nächsten Mal, was hier ja gerade im letzten Text von Sakowitsch schon angesprochen wurde, geht es dann mit Ruth weiter, die ja auch eindeutig eine Fremde ist. Also jetzt Heidin ist nochmal eine andere Frage, ob man sie bezeichnen will, aber jedenfalls eine Moabiterin eindeutig, die eigentlich auch nichts zu suchen hat in Israel. Und das werden wir dann beim nächsten Mal uns ein bisschen genauer ansehen. Das ist noch Herr Müller.
Ja, ich wollte nur der Vollständigkeit halber noch erwähnen, dass wir noch eine oder einen Rahab haben, und zwar in den Schöpfungsmythen. In den vorsintflutlichen Schöpfungsmythen gibt es einen Rahab, den sogenannten Fürsten der See.
Und der wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Ich bin im Moment, mir fällt jetzt auch gerade nicht ein, in welchem Vers bei Jesaja das ist. Ich bin nicht sicher, dass das dieselbe Schreibweise von Rahab mit Chet ist. Das müsste ich nochmal nachgucken.
Ja, ich nehme an, in der Überlieferung hat man noch nicht so sehr die Schreibweise herangezogen.
Zumindest sind die Midrashim gelegentlich bereiter, Kompromisse zu machen. Ja, aber ich muss das nochmal, ich gucke nochmal die Schreibweise nach. Jedenfalls hat kein Midrash, den ich gesehen habe, da eine Beziehung zu gemacht. Aber ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt für die Mythen der Schöpfung. Kor, hattest du noch eine Ergänzung?
Nein, nein, hatte ich nicht. Ich wollte
was. Okay. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal mit Ruth dann.